Ist das ein Spoiler?
Ja.
Spoiler, Spoiler. Gut, sag mal nichts.
Es ist wie ein Spielfilm, der auf der Bühne abläuft. Aber eben mit den Möglichkeiten des Theaters.
Die Geschichte wird über Film- und Live-Szenen erzählt. Und die bringen dann nochmal so eine andere Dimension ins Stück.
Dann kommt der Film von 15 Jahren und direkt nachher treffen wir uns auf der Bühne im Jetzt.
Nehmt Platz, der Podcast des Oberösterreichischen Kultursommers.
Herzlich willkommen zur neuen Episode von Nimm Platz, dem Podcast des Oberösterreichischen Kultursommers 2023. Heute habe ich in Freistadt Platz genommen, denn dort ist bald wieder Theaterzeit. Und ich freue mich sehr, ich bin heute Gast bei einem Riesencast eigentlich. Bei mir sitzen 2, 4, 6, 8 Menschen, mit denen ich heute über die Theaterzeit Freistadt plaudern darf. Und da starten wir doch gleich rein. Wir stellen jetzt einmal alle vor. Direkt neben mir sitzt Till.
Genau.
Till, stell dich bitte vor, wer bist du, woher bist du und was machst du hier in Freistadt?
Genau, ich bin Till und ich spiele den Karl in dieser wundervollen, hoffentlich wundervollen Inszenierung von Ulf.
Die da wäre?
Der verlorene Sohn.
Eine Produktion von Ulf Dückelmann.
Richtig.
Till, wie heißt du noch eigentlich?
Ich heiße Till, wie ich weiter heiße?
Ja.
Also, ich heiße Till Bauer und ich bin aus Düsseldorf, aber ich lebe in Berlin.
Alles klar.
Genau.
Willkommen Till, Dankeschön. Der Nächste in der Runde, wer auch immer der Nächste in der Runde ist, magst du dich vorstellen?
Ulf Dückelmann, bin aus Österreich. In der Runde, muss man das dazu sagen, komme eigentlich aus der Gegend hier, bin aus Pregarten gebürtig, mache hier Regie, habe ein Stück geschrieben und produziere gemeinsam mit Susanna Bihari das ganze Festival und leite das auch.
Also dir wird ganz besonders Fahrt von allen. Du schreibst es, du hast es schon geschrieben, du führst Regie, du machst die Produktion, du
ja, kümmerst
dich um das Wohlbefinden von allen.
Was kann man denn alles machen? Das ist sozusagen immer das. Nein, es macht tatsächlich sehr viel Spaß, so viel zu tun. Gerade die Kombination, es selber zu schreiben und dann die Möglichkeit, es dann zu inszenieren und das Team selber zu wählen, ist schon was Besonderes. Das macht auch Freistadt Theaterzeit so besonders.
Sehr cool. Danke und willkommen.
Danke.
Neben dir sitzt die Susanna Bihari.
Bihari, genau.
Susanna, du bist Tirolerin.
Genau.
Du lebst aber nicht mehr in Tirol.
Nein, ich bin in Innsbruck aufgewachsen. Tirolerin bin ich auch nur, sage ich mal, lokal geboren, weil meine Eltern waren beide nicht Tiroler, was man vielleicht am Nachnamen Bihari auch erkennen kann. Ich bin halbe Ungarin. Wohne aber schon seit 20 Jahren in Wien und seit 2011 bin ich ein Drittel meiner Seele ist Freistädterin, weil wir seit da das Festival machen und deswegen bin ich dann durch diese 3 Monate im Jahr sehr lokalisiert als Ureinwohnerin schon fühle ich mich dann freistädtmäßig.
Gibt es in Wien Freistädterbier?
Natürlich.
Okay, aber man muss man suchen oder gibt es das eh überall?
Es gibt es nicht überall. Es gibt ausgewählte Lokale. Die Brauerei hat ja sehr einen lokalen Bezug und ist jetzt nicht unbedingt interessiert, dass die das so österreichweit vermarkten. Die haben das dann eher in so speziellen Lokalen oder in so Bierlover-Läden. Also weil es halt für Bierliebhaber gibt es überall auf jeden Fall zu finden.
Also du hast deine Bezugsquellen?
Ja.
Fürs Heimweh war es.
Ja, genau. Okay. Ich habe genug Bezugsquellen.
Susanna, neben dir sitzt der Wolfgang. Hallo Wolfgang, wenn du dich kurz vorstellst, bitte.
Ja, Wolfgang Hundegger. Ich komme wie die Susi aus Innsbruck. Also ich bin ein echter Tiroler und war dann lang unterwegs. Und zu Susi und dem Ulf bin ich zufällig gekommen. Da haben sie noch in Pregarten gespielt. Und da bin ich eingesprungen, da ist jemand ausgefallen. Also ich bin voreingesprungen. Ja. Und seitdem bin ich hängen geblieben. Meistens.
Wegen der Susanna.
Nein, offensichtlich.
Da weiß ich, wie man will.
Zufall, ja. Und Freistadt außerhalb der Proben bin ich der im Ensemble, der die Stadt bevölkert und alle Cafés und Galerien und Kino und so weiter. Also ich halte den Außenkontakt im Freistadt wach.
Das heißt, du kennst dich auch am besten aus und kannst allen sagen, was gerade, wo man gerade am besten Kaffee trinkt, wo man gerade irgendwo was essen gehen kann.
Am besten einen Kuchen und die Nachtlokale, die es nicht mehr gibt.
Ja.
Also, liebes Publikum, für Tipps aus der Gastronomie und Eventszene in Freistadt, bitte an den Wolfgang wenden. Und neben dem Wolfgang sitzt der David. Herzlich willkommen, David. Stell dich bitte kurz vor.
Ja, hallo, ich bin David, Zimmerring mit einem R, Zimmer und Ring oder Zimmer, Ing. Das ist ein jüdischer Name. Und das ist nämlich sehr interessant, weil ich nämlich gelesen habe, da muss ich nochmal mit dem Regisseur nämlich diskutieren. Moritz ist nämlich bei Schiller wahrscheinlich auch ein Jude. Da sagt nämlich der Karl, dass er beschnitten ist, was nicht bei uns in der Inszenierung erwähnt wird. Aber das finde ich sehr interessant und dass er auch in Jerusalem war und so weiter. Ulf, da würde ich nochmal mit dir da irgendwann mal drüber sprechen.
Ist tatsächlich so, dass es nicht fix ist. Da wird Literatur fachmännisch diskutiert darüber. Es gibt viele Anhaltspunkte, dass es tatsächlich jüdischer Staatsbürger sein könnte, aber es muss nicht sein. Also es ist widersprechen ja manche und sagen, das ist nicht so. Also es ist wirklich, die einen sagen so, die anderen so.
Ja, das wird spannend. Und so nähern wir uns immer mehr an das Stück heran und an die Szenen und an die Rollen und diskutieren und das ist sehr spannend. Also, ich will noch etwas erzählen. Ich bin hier seit 10 Jahren, das ist mein Jubiläumsjahr, 2013 war ich das erste Mal in Freistadt. Und vorher war ich in Freiberg am Theater, 5 Jahre. Und das ist so ähnlich, also es hat mir gleich hier gefallen. Hier gibt's eine Stadtmauer, eine alte, in Freiberg auch. Hier gibt's Freistädter Bier, dort gibt's Freiberger Bier. Hier gibt's ein tolles Theater, das ist aber viel größer und schöner. In Freiberg ist es viel kleiner und die machen nicht so tolle Inszenierungen wie hier. Also hier ist es toll.
Man fühlt sich so frei.
Ja.
Schön, sehr schön. Und da hast du schon einiges vorweggenommen jetzt auch vom Stück, das heuer gespielt wird. Es ist nämlich basierend auf dem Schillerstück Die Räuber geschrieben. Aber bevor wir da jetzt hier reingehen, müssen wir noch jemanden vorstellen, nämlich den Jakob. Ja. Jakob, du bist ein Räuber, aber im wirklichen Leben bist du Schauspieler und eigentlich sehr nett, oder?
Naja, die einen sagen so, die anderen so. Ich heiße Jakob Wenig und ich komme ursprünglich aus der Schweiz und wohne jetzt aber seit 5 Jahren in Berlin und jetzt in Freistadt zurzeit, die nächsten 3 Monate. Und mir gefällt es hier sehr gut. Und ich spiele eben einen Politiker in diesem Stück. Also ein kleiner Räuber vielleicht.
Kommt drauf an. Ein kleiner Räuber mit Wachstumspotenzial. Ja, dann starten wir doch vielleicht gleich rein. Wer mag denn die Geschichte erzählen? Magst du das erzählen, Till, oder magst du das erzählen, Ulf? Einer von euch beiden darf uns jetzt einmal erzählen, worum es im verlorenen Sohn von Ulf Dückelmann geht. Ich glaube, es macht der Ulf Dückelmann, so wie es ausschaut.
Ich werde es versuchen. Ich bin ja nicht so der Beste im Erzählen, aber ich versuche mein Bestes. Im Grunde genommen ist es eine Geschichte, die basiert auf den Motiven von Schillers Räuber. Das heißt, es ist so eine ähnliche Storyline. Es gibt viele, viele ähnliche Charaktere, aber es ist halt zeitlos aktuell. Ist jetzt Schiller auch zeitlos aktuell, aber es ist sozusagen bei uns tatsächlich spitz im aktuellen Geschehen, zeitlich. Zusätzlich kommt nur das biblische Motiv des verlorenen Sohnes mit rein, das ja auch Schiller auch drinnen hat. Weil in der Geschichte geht es ja sowohl bei den Räubern als auch bei uns um eben einen Sohn, der zurückkommt. Bei uns fängt sogar so an, dass sozusagen eine Familie, da gibt es einen Vater, Tochter und eben einen Sohn. Und der Sohn war lange Zeit weg, ist dort, es gibt wahnsinnig viele Gerüchte über diesen Sohn, dass der schlimme Sachen verbrochen hat, sage ich jetzt einmal. Also er ist ein Revoluzer, würde man einfach als halber sagen. Und der Mann, da kann dann selber ein bisschen was dazu erzählen, was er denn eigentlich so genau ist. Kommt jetzt nach mehr als 10 Jahren zurück nach Hause und da geht eben diese Geschichte los. Wie verhält sich jetzt der Vater? Wie verhält sich die Schwester, die die ganze Zeit die Stellung gehalten hat und die jetzt aber immer gewisse Unterdrückung spürt vom Vater? Und da gibt es jetzt sozusagen dann einen großen Zusammenbruch von dieser ganzen Familie und man wird sehen, wie es dann ausgeht. Und parallel gibt es dann eben noch die ganze Geschichte der Räuber, wenn wir es jetzt im Schillerschen nennen, das bei uns aber mehr eine Gruppe von Verschwörern ist, wo man halt sagen kann, da gibt es Politiker, der was plant, da gibt es einen Menschen, der versucht, die verschiedensten Seiten auszunutzen, um eventuell das System zu stürzen und an die Macht zu kommen. Also wir gehen auch sehr ins Politische, was das betrifft. Mhm. Es gibt eben dann noch eine Gouverneurin, die mitspielt. Also es sind dann sehr viele Sachen, die viele Parallelen haben mit den Räubern, wenn man jetzt die Räuber genau kennt. Muss man aber nicht kennen. Es ist trotzdem eine komplett eigenständige Geschichte, die daraus erzählt wird.
Also man muss kein schlechtes Gewissen haben, wenn man die Räuber das letzte Mal in der Schule gelesen hat.
Muss man überhaupt nicht. Ich glaube, es ist eher interessant für Leute, die es kennen, ist es schön, weil die einfach diese Geschichte wiedererkennen in einem eigenen neuen Gewand und die dann sagen können, es ist aber interessant, so und so ist das jetzt gelöst und so hat sich das verändert. Und die es nicht kennen, für die ist einfach eine sehr spannende Geschichte, hoffe ich einmal zumindest. Mhm. Das wäre der Plan. Also es ist schon sehr, sehr, sehr emotional und teilweise auch gewissweise hart. Aber na, hart ist es schon auch. Ne? es ist wirklich eine spannende, emotionale Geschichte über Familie, über Betrug, über Verrat, über Zukunft und stecken halt auch diese ganzen Existenznöte drinnen. Es ist ja zeitgemäß, was das betrifft, was die jetzige Situation betrifft. Also diese Unruhe, die Unsicherheit, dieser Aufruhr, der sozusagen in der Bevölkerung spürbar ist, diese Streitereien, dieses Hickhack, das die ganze Zeit herrscht, das ist sozusagen die Grundsituation von dem ganzen Stück, in der das spielt.
Was war da für dich der Hintergedanke, dass du gesagt hast, du nimmst ausgerechnet die Räuber und baust dein Stück darauf auf?
Weil für mich die Räuber halt, also erstens sind die Räuber für mich eines der spannendsten klassischen Theaterstücke, die ich kenne, die mich schon als Kind fasziniert haben. Und dann ist es tatsächlich die Geschichte. Schiller hat also diese Aufbruchstimmung irgendwie gespürt und hat eben auch diese Charaktere da so reingehauen. Und das war für mich halt einfach, diese Parallele war für mich sofort da. Mhm. Also ich wollte sozusagen jetzt ein Stück machen, das sozusagen die heutige Problematik irgendwie aufnimmt, aber trotzdem zeitlos bleibt. Also ich würde jetzt nicht eins zu eins, also wir erzählen jetzt keine Geschichte, die jetzt in Österreich spielt oder in Deutschland spielt, sondern sie könnte überall spielen. Es ist auch nicht klar, spielt sie jetzt, spielt sie in der Zukunft, spielt sie ein bisschen in der Vergangenheit, auch das ist sozusagen eigentlich irrelevant und trotzdem ist es wahnsinnig heutig. Und Schiller war für mich auch wahnsinnig heutig und ist bis jetzt noch heutig. Ich habe es ja nicht umgeschrieben, weil mir Schiller zu banal war oder zu alt, sondern weil es wirklich eine eigene Geschichte ist. Mhm. Aber deswegen sage ich ja immer dazu, es sind die Motive von Schiller, die ja eben auch eben beim verlorenen Sohn in der Bibel vorkommen. Es gibt ja sehr viele Motive, die beim Schiller vorkommen, die er auch verwendet hat. Und genau die Motive sind für mich halt auch sehr passend gewesen, das zu machen.
Die drei Hauptfiguren im verlorenen Sohn sitzen ja eigentlich rund um dich herum.
Genau.
Also die Susanna, der Till und der Wolfgang. Wolfgang und Susanna vielleicht, wie ist das für euch? Ich glaube, du leitest ein Unternehmen. Die Susanna hat das ja, also die Rolle der Susanna hat das ja schon übernommen. Es scheint irgendwie alles mehr oder weniger sich einzuschleifen und dann kommt auf einmal der verloren geglaubte Sohn zurück. Wie ist denn das eigentlich bei euch?
Noch ein Blick zu ein Wort zum Schiller selber. Die Uraufführung von Schillers Räubern, die war ein Riesenskandal, weil die Zeit ja auch revolutionär war und da sind auch die Leute scheinbar reihenweise in Ohnmacht gefallen, weil das so, das haben sie nicht gekannt, dass die Obrigkeit und wie viele da ums Leben kommen und was da alles passiert. Also die Firma ist nicht mehr dort, wo sie sein sollte und der Vater freut sich, dass der Sohn kommt, weil der Sohn soll bitte den Betrieb übernehmen. Da sind ja doch einige 200-300 Arbeiter, die da in dem Betrieb drinnen sind. Und die Tochter, die Franziska, also der traue das nicht zu, dass sie das kann. Und wir haben uns ja schon ein bisschen auseinandergelebt. Sie kümmert sich zwar um mich, aber ich habe einen Herzinfarkt gehabt und so. Ja, und die Mutter gibt es nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich große Freude, wenn der Sohn kommt und wir feiern ein Fest. Und dann werden wir sehen, ob die Tochter auch damit
einverstanden sein kann.
Das haben wir nicht überlegt. Ja, ja, eingeladen ist sie schon, ja.
Aber ich muss ja das alles organisieren, die Feier.
Das heißt ja nicht, dass du dabei sein musst.
Wow. Ihr seid in euren Rollen, sehe ich schon.
Wir sind schon
ich werde einfach eine schöne Rede halten für die Feier.
Der Moritz ist immer irgendwo dabei, auch wenn er mal nicht zu sehen ist, aber immer ja, versucht er, die Fäden zu ziehen.
So wie jetzt.
So wie jetzt? Also auch die Ankunft von Karl und plötzlich komme ich dann wieder.
Und aber jeder kann fragt sich, was macht der Moritz Spielberg da?
Aber das kann man dann auf der Bühne sehen.
Auf einer riesengroßen Bühne, zu der kommen wir noch, das finde ich nämlich auch erstaunlich.
Ich verstehe deine Frustration, deine Wut auf das System und deinen Wunsch, alles zu verändern. Wir sind uns ähnlich, als du denkst.
Stopp, wir beide sind uns nicht ansatzweise ähnlich. Du hast doch gar keine Ahnung von dem, wie ich denke und was ich denke. Du repräsentierst doch in Wirklichkeit all das, wogegen ich ankämpfen muss.
Ich habe genauso wie du für die Sache gekämpft.
Ach komm. Ja,
erinnerst du dich damals?
Ja, damals, als du noch auf der Uni warst, ne? Immer große Worte, gut und verständnisvoll. Ja, bisschen diskutiert, bisschen gesoffen, bisschen gevögelt, bisschen gekifft, bisschen liberal dahergequatscht, aber am Ende doch total angepasst. Und weil du gierig und unfähig bist, bist du genauso geworden wie die, gegen die du gewettert hast.
Es ist nicht alles so einfach, wie du es gerne hättest. Ja? Die Welt ist nun einmal komplex. Oh. Und von das da rein und Wunschträumen allein kann man nicht leben.
Deine komplexe Welt ist krank. Und wir werden alles erneuern, aber nicht mit deinen hohlen Phrasen, bestimmt nicht.
Till, du kommst also zur Familie zurück. Mhm. Wie ist das für dich? Warum gehst du zurück? Darf man das schon verraten?
Jein. Also wir wollen ja nichts spoilern. Aber ich glaube, das ist das erste entscheidende Motiv. Der kommt zurück und er hat eine starke Motivation, aber weiß es selber nicht so ganz genau. Denn ich glaube, eins der wichtigsten Zustände für Karl ist die Zerrissenheit. Mhm. Weil er kommt von seiner Räubertruppe und er kommt aus der revolutionären Vorbereitung und aus dem Plan, einiges gesellschaftlich zu verändern, wenn nicht zu vernichten. Und gleichzeitig kommt er zurück in die alte Heimat und in die alte Familie und ist eigentlich hin und her gerissen zwischen dieser Wärme, dieser Familienwärme, die er sich wünscht und dem, das alles zerstören will. Es gibt ja noch eine weitere Figur, die nicht uninteressant ist in dem Stück, nämlich das ist der ursprüngliche Love Interest von Karl, die Amalia. Und die sehen sich auch nach, was haben wir gesagt, mindestens 10 bis 15 Jahren wieder. Und da ist auch noch nicht klar, was macht das mit den beiden und wo das hinführt. Aber für uns ist es, glaube ich, momentan sehr wichtig, dass man gerade, wenn Karl dann auftritt, dass man noch nicht so genau weiß, was will der jetzt eigentlich und was will der nicht. Das ist, glaube ich, das Spannende. Vor allen Dingen, wir haben ja keine Akte, aber so mindestens im ersten Drittel, dass man das noch nicht als Zuschauer so genau weiß, wo geht das hin. Man weiß, der ist ein Revoluzzer, der ist, je nachdem, wie man das betrachtet, schwerst kriminell und brandgefährlich.
Aber nicht reuig.
We don't know.
Der verlorene Sohn, biblisch gesehen, kommt ja... voller Reue zurück. In den Räubern kommt er ja nicht voller Reue zurück, glaube ich.
Das ist jetzt genau der Punkt, wo man sagt, spoilern wir nicht. Also man nicht. Weiß es dann noch nicht. Ist er reuig oder ist er nicht reuig? Man wird es herausfinden müssen, indem er vorbeikommt.
Selbst da hat Moritz Angst davor, weil er weiß nämlich nicht, was los ist mit dem Karl. Und das wird sehr spannend auf der Bühne.
Das sind die Anti-Spoilerer. Die Anti-Spoileranten.
Ja, also ja. Wir, ja. Genau. Ja, du hast es ja schon gesagt. Wir haben also da auf jeden Fall eine Figur auf der Bühne, die sehr hin und her gerissen ist und von der man nicht weiß, will die zurück in den warmen familiären Schoß? Ist das überhaupt möglich? Weil da sind auch Sachen vorgefallen. Also nicht zuletzt das Zerwürfnis, dass der Sohn weggegangen ist aufgrund von anderen gesellschaftlichen, politischen Ansichten. Und jetzt kommt er zurück und man weiß, der hat eine, also wenn man das ganz nüchtern und heutig betrachtet, eine schwere kriminelle Backstory. Und der ist irgendwie auch gefürchtet, aber auch begehrt in diesem Ort und man weiß nicht, was macht er. Und man weiß auch gar nicht, weiß er das selber oder nicht. Und mehr kann ich nicht sagen, weil sonst würde ich spoilern.
Nein, das merke ich auch keine. Aber was man sagen könnte, ist, dass er auf jeden Fall in einer Pulverfass zurückkommt. Also das ist dadurch, dass er zurückkommt, löst er eine ziemliche Unruhe aus, weil es diese grundfamiliäre Situation gefährdet, also dieses Vater-Tochter-Verhältnis, das jetzt eher angespannt ist, bringt es halt an bestimmte Grenzen, die halt von wirtschaftlichen Geschichten oder familiären Geschichten wird es da halt heikel. Also die Tochter will eigentlich nicht unbedingt, dass der Bruder wieder zurückkommt. Das ist halt auch so ein bisschen dieser biblische Bezug, wo man ja eigentlich am Ende, wo der verlorene Sohn zurückkommt, der Bruder, der immer beim Vater war, hört es auf in der Bibel, dass der dann irgendwie im Abseits steht und grollt, weil es wird ein großes Fest gegeben für den Sohn, der quasi das ganze Erbe ausgegeben hat, sein Leben lang, hat eigentlich nur Spaß gemacht, alles getan, was er wollte, sein Leben gelebt und eigentlich keine Verantwortung übernommen und kommt zurück und ihm wird alles zu Füßen gelegt quasi. Und diese, sage ich mal, diese heikle Geschichte auch von vielleicht, wenn man sagt, familiäre Spannungen, von Erbstreitigkeiten, Ungerechtigkeiten, also was viele auch kennen, ungerechte Behandlungen in der Familie, unter Geschwistern etc. Das sind so Sachen, wo sich auch viele Leute identifizieren können, wo Spannungen auftreten. Und da ist natürlich diese Heimkunft oder Heimkehr vom Karl einfach schon die Bombe, die heimspaziert, die einfach in ganz vielen Ebenen und Szenen jederzeit platzen kann. Und die ist halt bei uns einerseits familiär, andererseits politisch, gesellschaftspolitisch. Also in dem ganzen Umfeld ist es verstrickt in verschiedenen Ebenen, wo überall die verschiedenen Bomben platzen können, um das jetzt wieder nicht zu spoilern. Aber es ist quasi so breit verstrickt. Und das ist, glaube ich, ganz spannend zu beobachten als Zuschauer, wie man durch die verschiedenen Szenen kommt. Es wird immer brenzliger und immer spannender.
Also ein reißes Minenfeld eigentlich.
Es ist ein ziemliches Minenfeld.
Das ist eigentlich eine super Metapher, die du gerade gesponnen hast. Also der kommt zurück in ein Minenfeld oder in ein Pulverfass und ist selber ein Minenfeld. Mhm. Und das agiert dann miteinander. Und wie werden wir dann sehen?
Und der Zünder kommt immer hinterher.
Ja, ich wollte gerade auf euch beide, Jakob und David. Ihr seid die beiden, die, oder du auch, nein, beide, gell? Die zweite Ebene repräsentieren von dem, da ist die Familiengeschichte und da ist die David und Jakob als Moritz und
Ratzmann.
Ratzmann. Ja. Ihr seid, das klingt schon so hart.
Also nicht Ratzmann.
Ratzmann. Ein Ratzmann wie.
Original Räubername ja. Übernommen.
Also es fehlen, also ja noch, zwei weitere Räuber, der Grimm und der Roller.
Mhm. Wir sind heute, jetzt nicht komplett als Ensemble.
Genau, ja.
Die nicht hier sind. Aber stell mal deine Frage zu Ende.
Nein, du gehst eh, also du spielst eh genau das an, worauf ich hinaus wollte. Das heißt, ihr zwei seid Teil dieser zweiten Ebene, die reinkommt, diese politische Ebene, beziehungsweise quasi die jüngere Geschichte vom Karl. Erzählt mal, wie ihr in dieses Stück startet, wie ihr eure Rollen auslegt.
Du darfst.
Jakob.
Ja, also eben, ich bin politisch tätig in einer kleinen Partei, populistischen Partei, und ich versuche eigentlich einfach an Macht zu kommen. Und in Karl sehe ich jemanden, der natürlich die Massen auf eine Art begeistert und mitnehmen kann mit seiner Wut und seinem Zerwürfnis und seiner Situation, in der er gerade ist. Und Ja, versuche mit Moritz zusammen oder auch Moritz zu brauchen für meine Zwecke. Genau.
Das heißt, du hast Karl und Moritz als Steigbügelhalter, die dir das Charisma liefern, das du nicht hast. Kann man das irgendwie so sagen?
Ich als Figur würde natürlich nicht sagen, dass ich das Charisma nicht habe. Aber, aber ich will nicht im Vordergrund sein und ich will nicht in diesem Strudel untergehen. Ich will, dass die Regierung gestürzt wird. Darf man das sagen? Ja.
Aber nicht die Finger schmutzig machen.
Aber nicht die Finger schmutzig machen, genau.
Sehr berechnend als Provinzpolitiker.
Ja. Das ist keine Provinz. Wir sind nicht Provinz. Das nicht. Das
aber ist er ist ein Kleinpolitiker. Also von
einer kleinen Partei. Also von einer, nicht jetzt von einer, also nicht von einer Dorfpartei oder sowas, sondern schon von einer Staatspartei. Aber davon halt nur sozusagen zu wenig Prozentpartei. Also es ist einfach nur
keine die aber Partei. Langsam wachsen, die Prozente.
Eine langsam wachsende populistische Partei sozusagen ist.
Die LWPP. Die langsam wachsende populistische Partei.
Das bauen wir ein.
die LWPP. Ja, der Wahlspruch steht noch nicht. Also den muss ich mir noch überlegen vielleicht.
Ja.
Alles zusammenschlagen und danach als Heiler
dann schauen wir
als Retter auftreten.
Das machte der Karl schon.
Alles zusammenschlagen?
Möchte, natürlich. Er möchte.
Er möchte.
Ja, meine Slogans sind sehr radikal, aber ich glaube, der Slogan, den die benutzen würden, um das Parteiprogramm zu verkaufen, wäre vielleicht ein bisschen massenkompatibler. Also könnte ich mir jetzt vor, zumindest zu Beginn.
Die wollen es selber, wie du es nur, sind sie schon
tatsächlich abgebrüht. Wenn man da jetzt so genau schon redet, muss man da, glaube ich, schon einen Unterschied machen. Weil jetzt kommt Karl nämlich gerade nur als Böser weg. Man darf aber nicht vergessen, er hat im Gegensatz zur Populismuspartei, sage ich jetzt einmal, macht ganz viel aus Idealen. Also der will tatsächlich die Welt ja eigentlich verbessern. Also es ist jetzt nicht so, dass der jetzt, weil das muss man dazu sagen, der macht viel Verbrecherisches, aber eigentlich ist sein Grundanspruch immer der gewesen, die Welt zu einem perfekten, besseren Ort zu machen. Also der ist unzufrieden, schon als Jugendlicher war der unzufrieden mit den Verhältnissen, wie alles abläuft. Also er ist eigentlich einer, der Gutes tun will und dabei aber die eigene Mittel anwendet, sagen wir mal so. Und das ist schon ein Unterschied auch zwischen ihm und, jetzt sage ich mal, vielen der anderen Räuber. Also da gibt es auch unterschiedliche davon, aber da kommen eben ganz unterschiedlichste Figuren aufeinander, die ganz unterschiedliche Interessen haben. Den einen geht es tatsächlich um Macht, um Geld, um alle möglichen Dinge. Beim anderen geht es eigentlich um Ideale. An anderen geht es wieder wirklich um ganz, ganz schlimme Ideale, auch sowas gibt es. Ja? Aber Karl im Ursprung, oder von was er eigentlich gekommen wäre, ist eigentlich tatsächlich eine bessere Welt zu schaffen.
Wie viele Revolutionen heute gemacht worden sind, um eine bessere Welt zu schaffen.
Aber weiß Karl, dass du als Ratsmann ihn ausnutzt?
Da muss ich jetzt ein...
Ist das ein Spoiler?
Ja.
Spoiler. Gut, sagen wir nicht. Wir werden es in diesem Podcast nicht erfahren. Liebe Hörerinnen und Hörer, auf theaterzeit.at gibt es Karten. Es gibt sicher noch Karten, oder?
Ja, klar.
Und die kann man erstehen und dann kann man sich das live anschauen und live reinspüren. Da komme ich zu meinem nächsten Punkt, nämlich diesem Live-Reinspüren. Gerade Till, deine Rolle als Karl oder überhaupt eure Familienkonstellation birgt, finde ich, auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, ganz intensive Beziehungsarbeit, auch auf der Bühne. Aber eure Bühne ist riesig. Ihr seid in der Messehalle in Freistadt. Das Das ist wahrscheinlich einerseits ein Riesenvorteil, weil du wahnsinnig viel Platz hast, du kannst irrsinnig viel unterbringen, dich entfalten. Wie entstehen dann diese ganz intimen Momente, beziehungsweise diese, wie entstehen diese Zwischentöne und die Feinheiten auf so einer riesigen Bühne?
Gute Frage. Ich weiß, dass sie entstehen. Wie sie entstehen, kommt mir manchmal so ein bisschen vor wie Magie. Wahrscheinlich gibt es dafür eine technische Erklärung. Aber als ich das erste Mal, als das für mich neu war, dieses Venue, habe ich auch gedacht, okay, wie machen wir das? Weil einerseits weiß ich, der Ulf schätzt intensives, wahrhaftiges, aber auch nuanciertes Spiel zwischen den Spielern. Fast teilweise auch unter anderem wie in einem Film. Aber wir haben diese riesige Bühne und diese Weite in alle Richtungen. Aber irgendwie gelingt das immer wieder, da, dass es nicht zu groß wird und nicht zu klein und dass diese Intensität irgendwie entsteht, obwohl der Raum wahnsinnig groß ist. Aber eigentlich ist es auch so interessant, weil der Raum am Ende wieder hilft dafür. Und natürlich alles andere, das Audio, das Licht, wie das gebaut ist, spielt am Ende alles irgendwie zusammen.
Mhm. Also spannend ist, dass die Orte, die plötzlich intim werden, das kann man ja verraten, die werden mit Licht plötzlich hergezaubert. Also da wird diese riesige Halle auf einmal komprimiert auf eine Szene, die dann emotional in diesem Lichtkegel stattfindet. Da gibt es keine Bühnenarbeiter, die erst drauf trampeln auf die Bühne, irgendwelche Kulissen rumschieben müssen. Nee, brauchen wir alles nicht. Und trotzdem verwandelt sich dieser Bühnenraum in verschiedene Räume, in verschiedene Situationen, die ganz intim werden können. Und dann bricht das wieder auf und dann funktioniert das wunderbar.
Schön. Das heißt, die Theaterzeit ist ja auch immer eigentlich so hat das auch im Programm nicht alltägliches Theater zu spielen sozusagen, oder?
Genau, wir wollten immer sozusagen eine ganz eigene Richtung präsentieren. Die teilweise schon sehr, also der Till hat das schon richtig gesagt, es hat was sehr Filmisches. Also irgendein Kritiker hat das, glaube ich, mal beschrieben, als es ist wie ein Spielfilm, der auf der Bühne abläuft. Aber eben mit den Möglichkeiten des Theaters. Das heißt, es öffnet sozusagen Richtungen, die du im Film nicht hast. Und das macht sozusagen das ganz Besondere. Es ist jetzt nicht einfach nur ein Film, der auf dem Theater ist, sondern es ist eben genau diese Mischung, die da passiert. Und das kombiniert eben mit den Themen, die uns eben immer wichtig sind, dass es sozusagen sehr, sehr anspruchsvolle Themen sind, die aber trotzdem einfach, wo es hauptsächlich trotzdem auch um die Emotionalität geht, nämlich dass der Zuschauer sozusagen wirklich emotional mitgerissen wird, mitgenommen wird eben auf eine Reise, die so eben selten zu finden ist, weil die Bühnengröße ist tatsächlich, weil wir sind circa rein von der Bühnenfläche wahrscheinlich so bei 40 mal 35 Meter.
Das ist unfassbar riesig, weil normalerweise, wie groß sind Bühnen normalerweise, vielleicht zum Vergleich für jetzt nicht Mathe-Profis oder Bühnenexperten?
Das haben wir ja eher so bei der Bühnenbreite von 12 Metern.
Wahnsinn, ja.
Also es ist dann, das geht dann schon sehr groß. Also es ist vergleichbar, wenn Menschen das kennen, mit der Felsenreitschule in Salzburg, was ja eine der größten Freilichtbühnen ist, die halt relativ bekannt ist. Und trotzdem eben gibt es diese Intimität, die eben schwer herzustellen ist eigentlich, aber eben trotzdem wirklich gut funktioniert. Weil wir natürlich nicht immer die ganze Bühnenfläche ausnützen, indem wir jetzt sagen, wir spielen jetzt am letzten Winkel, sondern das ist eher, das nutzt man aus und kommt aber natürlich bei den intimen Szenen, ist man dann trotzdem natürlich näher am Publikum dran. Also es ist auch nicht so, weil sonst sieht man ja nur mehr kleine Pünktchen übertriebener. Und da muss man jetzt keine Angst haben. Und natürlich ist die Technik generell sehr wichtig, weil es natürlich ohne Headset würde es jetzt auch nicht funktionieren. Muss man jetzt ganz offen sagen, ist ja wichtig, damit man eben nicht jetzt auf einmal so pressen muss und so stark eben alles überlaut spielen muss, sondern trotzdem total Reduziertes bringen kann.
Wie oft spielt sie das? Das wäre ja dann auch stimmlich sehr anstrengend.
Darf ich noch, zur Stimme würde ich gerne noch was sagen. Also, ich hatte damals, da war ich auf Felsenbühne, war das war ohne Mikrofon, in Zittau in Deutschland. Na, und da hat der Regisseur gesagt, pass auf, spiel für die erste Reihe und sprich für die letzte Reihe. So, da haben natürlich alle wahnsinnig laut gesprochen und da kann gar nicht so eine Intimität entstehen und so eine, wird man nicht so authentisch, ne? Und hier mit dem Mikrofon schaffen wir das aber viel besser, dass man auch diese leisen Töne und damit viel authentischer wird. Wie oft spielen wir das?
Wir spielen für die letzte Reihe und sprechen für die erste Reihe.
Genau. Siebenmal spielt sie.
Siebenmal.
Ihr spielt sie nicht nur auf der Bühne, sondern ihr arbeitet ja auch mit mehreren Ebenen, also multimedial eigentlich. Das ist ja nicht nur ein Theaterstück.
Über den Stil von unserem Theater kann man vielleicht sagen, dass uns die Arbeit mit Film und Theater als Kombination immer sehr wichtig ist. Eine Kritikerin hat das einmal als CinemaScope-Theater bezeichnet. Das trifft es eigentlich ganz gut auf den Punkt. Wir verwenden den Film aber auch sehr dramaturgisch eingebunden. Also da werden die Geschichte wird über Film und Live-Szenen erzählt. Also es ist jetzt nicht Effektfilm oder wie soll ich sagen, also sondern es passieren einfach Szenen außerhalb der Bühne, teilweise in der Natur oder im Nebenraum etc. Und die werden aber quasi von uns im Vorfeld abgefilmt. Und die bringen dann nochmal so eine andere Dimension ins Stück. So, wir haben zum Beispiel einmal in der Burgruine in Brandegg Videoaufnahmen gemacht oder irgendwo im Wald. Und das ist dann eigentlich immer ganz cool, in diese karge Bühnensituation dann so Wald reinzubringen über die Leinwand und so. Also diese Mischung ist eigentlich immer ganz schön, macht was Eigenes.
Darf ich als Beispiel erwähnen, dass wir zwei, der Till, also der Karl und ich, eine Szene drehen, dürfen, die 15 Jahre circa vor unserer aktuellen Szenerie spielt. Das heißt, wir haben das Problem, zum Beispiel, dass man mich jünger machen sollte, dass ich im Film anders ausschaue wie jetzt auf der Bühne. Beim Bild auch ein bisschen.
Du kannst es ja andersrum machen, du kannst dich ja fürs Stück älter machen.
Noch älter.
Es geht noch lange.
Ja, danke.
Stimmt, das könnte ich alles auch machen.
Na.
Aber spannend, ja.
Und das ist so zum Beispiel so interessant. Und dann, da darf man schon sagen, oder? Dann kommt es der Film von 15 Jahren und direkt nachher treffen wir uns auf der Bühne.
Im Jetzt.
Cool.
Das finde ich auch cool.
Sehr, sehr cool, ja. Karten gibt es noch, aber trotzdem würde ich sagen, wenn es nur 7 Vorstellungen gibt, sollte man sich vielleicht nicht allzu lange Zeit lassen. Ja, vielen herzlichen Dank. Das war wieder eine Episode von Nimm Platz, dem Podcast des Oberösterreichischen Kultursommers. Wie gesagt, alle Infos zur Theaterzeit Freistadt gibt es auf theaterzeit.at. Und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert, liked, teilt und auf jeden Fall bei der nächsten Episode wieder einschaltet. Bis dahin, vielen herzlichen Dank euch allen und viel Spaß.
Danke auch.
Danke für eure Zeit noch. Und dann auch eine fulminante Premiere.
Toi, toi, toi. Oder wird schon schief gehen, müssen wir eigentlich sagen.